Jetzt geht's los. Ich bin sicher, ich weiß ja ein bisschen mehr als Sie, dass wir eine spannende Zeit haben werden. Und ich freue mich auch, dass sich so viele dafür interessieren. Und wenn das jetzt noch gehen würde, wäre das ganz große Klasse. Doch. Was wollen wir heute machen? Diese ersten Stunden, natürlich die Begrüßung, Sie sollen erleben, was ist Computergrafik? Was werde ich vielleicht am Ende dieses Semesters können? Und vor allen Dingen auch ein Bild von Computergrafik. Es ist ja nicht nur diese Veranstaltung, sondern einige andere hier an der Goethe-Universität und auch Verbindungen zu anderen Veranstaltungen schaffen. Also einordnen dieses Faches in unsere Umwelt. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie lernt man Computergrafik? Blöde Frage, ne? Sie sind ja alle erfahrene Studierende, Sie wissen ja längst, wie man lernt. Na, schauen wir mal. Keine Drohung. Natürlich wichtig für Sie, welche Materialien stehen zur Verfügung und last not least Scheine und Prüfungen und wie ist das alles organisiert. So, und dazu als erstes, ich glaube, es ist wichtig, wenn man ein neues Fach beginnt, dass man sich mal klar macht, um was geht es da überhaupt, was ist Computergrafik? Dann Computergrafik an der Goethe-Universität, wie lernt man das, Vorlesung und Übung, welche Rollen spielen die, wie spielen die zusammen? Dann gebe ich Ihnen eine kurze Themenübersicht, natürlich Literatur, bereitgestellte Materialien, wie kommen Sie daran, was müssen Sie tun, dass Sie drankommen und Scheine und Prüfungen zum Schluss. Eigentlich ein nettes, einfaches Programm und wir werden heute auch nicht die vollen 3 Stunden brauchen. Alle 4 Wochen muss ich in den Senat und dann wird die Vorlesung ein bisschen kürzer versprochen. Das fängt um 14:45 im Westend an und dann kann ich nicht so ganz außer Puster da ankommen. So, was ist Computergrafik? Es ist sowohl Technologie als auch seine Anwendungen. Auch das summieren wir da rein. Und das wollen wir uns klar machen als erstes. Und dann wollen wir auch sagen, und das ist vielleicht für Sie das Belästigende. Das ist das, was Sie am meisten belästigen wird. Dass es wirklich eine riesige fachliche Breite hat. Also Anschlusspunkte an andere Disziplinen in der Informatik und außerhalb. Und etwas Geschichte, aber das machen wir ganz kurz. Ja, jetzt gibt es ja immer Fachverbände, auch für Computergrafik. Computergrafik ist ein Fachbereich. In der GI, in der Gesellschaft für Informatik, und die definieren es so. Und diese Definition geht zurück auf meinen Doktorvater José Encarnação, der das irgendwann so oder sehr, sehr ähnlich mal definiert hat. Und zwar steht da auch noch grafische Datenverarbeitung. Man muss ihm ein bisschen verzeihen, er ist Portugiese, aber ich frage mich natürlich, was ist denn grafisch an dieser Verarbeitung, an dieser Datenverarbeitung? Da ist überhaupt nichts Grafisches dran, sondern wir erzeugen Grafik. Aber Computergrafik wollte er nicht sagen, obwohl es den englischen Begriff Computer Graphics schon gab. Und so ist das geblieben, über die Synonyme und Bedeutungen. Machen wir uns dann mal gleich noch Gedanken. Okay. Das ist sehr, sehr sperrig und wenn einem irgendeine Definition im Deutschen nicht gefällt, was macht man, dann geht man ins Englische. Das habe ich eben auch gemacht. Und aus meiner Sicht, hier in der Wikipedia ist es eigentlich viel, in der englischen Wikipedia, ist es viel, viel griffiger und auch moderner definiert. Also Computergrafik ist ein Teil des Visual Computings und befasst sich damit, Bilder zu generieren oder kameramäßig aufgezeichnete Bilder zu manipulieren und zu verändern und die wieder dem Menschen zuzufügen. Und tatsächlich gibt es da natürlich auch Untergliederungen, werden Sie dann erleben, was das ist. Realtime, 3D, Rendering, Computer Animation, Video Capture und Video Creation, Rendering, Special Effects, Editing oder Special Effects Editing, Image Editing, Modeling und so weiter. Da in dieser Definition, die ist Ihnen vielleicht jetzt auch nicht so ganz griffig, weil da sagen Sie, das kann ich ja nur auswendig lernen, das müssen Sie nicht. Das werden Sie am Ende schon wissen. Aber über die meisten dieser Themen werden wir kurz sprechen. Ja? Kurz sprechen heißt, ich will Sie einführen in diese Thematik. Ich kann das nicht abschließend behandeln. Ich kann nicht gerade mal mit Ihnen Animation machen oder ich kann Sie nicht gerade zu einem Animationsdesigner, was mindestens 6 Semester Studium bedeutet, ausbilden. Aber Sie können einen Begriff davon kriegen, was ist los, was muss man da alles bedenken. Und ich sagte, Computergrafik ist Technologie und Anwendung. Und vielleicht als erstes, gebräuchlich im Deutschen sind die Abkürzungen CG, Computergrafik, also sehr englisch. Englisch wird es Computergraphic, hinten nur mit C. Das versteht auch jeder. Aber wirklich synonym dazu ist der Begriff grafische Datenverarbeitung oder GDV. Und das Tolle eigentlich an dieser Technologie ist, dass sie oft Enabling Technology war. Das heißt, sie war die Technologie, die diese Art von Anwendung überhaupt erst möglich gemacht hat. Ohne diese Technologie wäre es nicht dazu gekommen, dass wir Sichtsimulationen betreiben können, also Fahrzeugsimulator, Flugzeugsimulatoren, Hubschraubersimulatoren, Schiffssimulatoren, zu Trainingszwecken, wo die Piloten, die Kapitäne oder Offiziere ausgebildet werden. Riesige Systeme gibt es heute, sind in breiter Nutzung, bis hin zum LKW-Simulator. Gerade wenn ich große LKWs bewegen soll, warum muss ich da hunderte, tausende Liter von Benzin in die Gegend pusten? Das kann ich eben auch in einem Simulator wesentliche Teile lernen. Nicht alles und so weiter. Richtig, da war sie Enabling Technology. Und das ist das Schöne. Da kommen dann aus den Anwendungen auch Anforderungen, Herausforderungen, Probleme. Und die können wir wieder versuchen zu lösen. Die meisten Computerspiele, so wie Sie sie heute kennen, haben ja Ähnlichkeit zum Beispiel auch mit der Sichtsimulation. Ja? Nicht alle Genres, aber einige. Auch die wären gar nicht möglich in der Form, gäbe es nicht Computergrafik, gäbe es nicht diese Entwicklung der letzten 50 Jahre. Computeranimation und Special Effects. Es gibt heute quasi keinen Kinofilm mehr, in dem nicht mit unserer Technologie, mit Computergrafik herum manipuliert wurde. Die ganzen alten Trickverfahren sind fast alle out, macht kaum noch jemand, man macht das heute komplett im Computer. Nicht nur so ein bisschen Bildretusche, sondern richtig, komplette Hintergründe setzen, Leute manipulieren. Wir werden es auch sehen. Was wir können, ist heute aufgezeichnet aus einem Videobild, sehen wir im Laufe dann der Veranstaltung, die Aussprache der Phoneme aufzunehmen. Das sind ganz kurze Schnipsel. Also wenn ich final sage, ja, dann würde genau dieses wie spricht Krömker aufgezeichnet, genau das, hinterlegt und dann gebe ich dem Rechner einen Text und dann spricht er, genauso wie ich sprechen würde. Mit Lippenbewegung, mit allem drum und dran. Ja? So weit kommen wir hier nicht, dass Sie das mal gerade programmieren können, das sage ich gleich. Aber es geht. Und das ist das Wichtige. Computerkunst, will ich nicht ausschließen, war am Anfang auch eine treibende Kraft. Da gab es ein paar Spinner, die rumgemacht haben mit dieser Technologie. Was kann man da eigentlich machen? Und auch tolle Sachen gemacht haben. Und ganz, ganz wichtig, die ganzen Ingenieuranwendungen von Bauingenieurwesen, Maschinenbau, all dieses lebte ja früher schon von der Zeichnung. Das war aber bei weitem nicht so anschaulich wie ein CAD-Plan oder wie ein Rendering, was wir heute erzeugen. Und damit wurde gerade in diesen Techniken oder in diesen Technologien, in den Ingenieuranwendungen, ganz, ganz sicher eben in ganz breitem Maße eben auch Computergrafik eingesetzt. Und es war immer eine treibende Kraft, gerade in Deutschland hier. Und last not least, dazu haben ja einige, ich sehe einige hier aus HCI, haben das ja schon gemacht, Human-Computer Interaction oder ja, das GUI, das grafische User Interface, ist last not least das Gesicht jeder Anwendung. Und was heißt das, das Gesicht zu sein? Ist es attraktiv? Wendet man sich diesem Gesicht zu, diesem Programm, diesem Menschen, was auch immer? Ist es abstoßend? Ja, sagt man da eher vorsichtig. Und so verhalten Sie sich auch. Wenn ein Programm, das Sie aus dem Internet downloadet haben, heruntergeladen haben, wenn das nicht gleich so funktioniert, wie Sie denken, es sollte funktionieren, löschen Sie es wieder. Ich weiß, dass das so ist. Weil ich verhalte mich auch so. Das ist auch gar nichts Schlimmes. Es muss attraktiv sein. Und das ist die Bedeutung. Wer HCI noch nicht gemacht hat, nächstes Jahr im Winter findet es wieder statt. Überlegen Sie sich, welche Bedeutung das auch für Sie haben könnte. Rein professionell, rein von den Möglichkeiten. Bis zu 50% des Aufwandes eines heutigen Anwendungsprogramms geht in die Programmierung des Interfaces. Und wenn Sie auf 50% Ihrer Chancen verzichten wollen, na gut. Außerdem ist es irre spannend. Macht Spaß, sich mit so etwas zu beschäftigen. Also das ist die Bedeutung. Und das lagert sich alles um Computergrafik herum an. Und das nächste sind eben angewandte Technologien und, wie hier angegeben, weiß gar nicht mal, warum ich das in der Ordnung gemacht habe, CAE und last not least, da unten die GUIs. Gut. Das kann man jetzt auch ein bisschen ordnen. Also wie gesagt, in der Mitte steht aus meiner Sicht schon die Computergrafik als Technologie. Es gehört aber auch die Bildverarbeitung dazu. Die Zusammenhänge sage ich Ihnen gleich. Und dann gibt es anwendungsorientierte Technologien, die Sie in vergleichsweise großer Breite hier auch lernen können. Das sind dann fortgesetzte Veranstaltungen. Dazu gehört Animation, dazu gehört Multimedia, dazu gehört Visualisierung, Bildanalyse, Virtual und Mixed Reality. Das sind spezielle Technologien, die auf der Computergrafik aufbauen, sie erweitern und für die Anwendungen, die dann außen sind, bereitstellen. Ja. Das ist die Rolle, das macht die Computergrafik aus. Aber zusammen tatsächlich mit der Bildverarbeitung, das ist bestimmt für die eine oder den anderen schmerzhaft, weil die Bildverarbeitung bringt nochmal eine andere Sichtweise, eine andere Denke drauf und wird hier in Frankfurt auch von einem anderen Kollegen vertreten, vom Rudolf Meester, aber dazu gleich mehr. Das sind die Basisveranstaltungen. Hier wird die Basis gelegt für alles das, was da oben drauf aufbaut. Und dazu gibt es dann die Veranstaltungen HCI, dazu gibt es die Veranstaltung Multimedia, Animation und Visualisierung. Die gibt es noch und wird es auch weitergeben im Bachelor und im Master. Warum ist das so, dass es so zusammenspielt und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Computergrafik und Bildverarbeitung? Naja, Computergrafik, hier steht Beschreibung, generative Computergrafik, die erzeugt aus einer Bildbeschreibung ein Bild. Was kann jetzt eine Bildbeschreibung sein? Da werde ich Sie nächstes Mal nochmal mit nerven. Sehr, sehr viel kann eine Bildbeschreibung sein. Zum Beispiel ein ESCII-Text. Jetzt müssen Sie nicht überlegen, so wie im Deutschunterricht damals, wir machen eine Bildbeschreibung und ich schreibe auf, da sieht man dieses und jenes. Erfassen Sie bitte, dass der abstrakte ESCII-Text eine symbolische Darstellung von irgendwas ist, der Text, die Schrift dann, umgesetzt mit der Schrift, ist schon eine Visualisierung. Das müssen wir nicht hochproblematisieren, aber es ist so. Das heißt, aus einer Beschreibung, wie auch immer gestaltet, können auch Noten sein, alles Mögliche, da erzeugen wir ein Bild und dieses Bild können wir mit unseren Augen wahrnehmen. Wir Menschen. Und das ist generative Computergrafik. Die große Bildverarbeitung oder Bildanalyse macht eigentlich genau das Umgekehrte. Das nimmt ein Bild her, ein Bild aufgenommen mit der Kamera, Klick, mit einer Videokamera und analysiert dies, versucht eine Beschreibung daraus zu kriegen. Beschreibung könnte sein, roter Golf. Ja? Das Bild auf der anderen Seite sehen Sie ja. Also es ist, wenn Sie so wollen, die Bildanalyse genau die andere Vorgehensweise. Das werden wir gleich noch mal ein bisschen genauer betrachten. Und hier zumindest nach Rosenfeld, der das ja schon 1975, das sind ja, ja 75, das ist ja fast 40 Jahre her, so notiert hat, dass die Bildverarbeitung liegt eigentlich dazwischen. In der Bildverarbeitung, da ist die Terminologie nicht so ganz so streng. Was gehört zur Bildverarbeitung? Was ist Bildanalyse? Was ist Merkmalsextraktion? All diese Sachen sind nicht so ganz, ganz fix und gehen ein bisschen durcheinander. Aber wenn ich aus einem Bild ein anderes Bild erzeuge, und so habe ich ja eben Computergrafik definiert, also es ist nicht unsauber oder irgendetwas, es ist eine spezielle Generierungsmethode. Und was wir damit können, werden wir uns gleich anschauen. Und alles andere, was man in der Informatik noch macht, steckt dann bedeutungsweise in diesem kleinen Kästle da unten. Sehen Sie jetzt die Bedeutung von Computergrafik? Ich glaube ja. Ja, ist natürlich ein bisschen Spaß dabei. Ein bisschen problematisch, aber das heißt historische Gründe, ist, dass diese beiden Communities eigentlich sich wirklich getrennt entwickelt haben. Verschiedene Hardware benutzt haben, unterschiedliche Communities hatten, unterschiedliche Publikationsorgane erzeugt haben, alles das. Aber wirklich richtig ist nur eine integrierte Betrachtung. Und das ist heute, das müsste man eigentlich jedem zumuten. Und da sage ich, das kann man auch jedem zumuten, wenn man beide Veranstaltungen in etwa auf einem gut abgestimmten Niveau macht. Rudolf Meester, der hier die Bildverarbeitung macht, macht sie sehr mathematisch. Das ist überhaupt nicht falsch, aber das ist nicht jedermanns Zugang. Ja? Für mich gehören die Sachen aber zusammen und das, was für uns wichtig ist aus der Bildverarbeitung, das wiederhole ich hier auch nochmal. In anderer Form, also Rosenfeld hat es so einfach schematisch dargestellt, kann man es auch so darstellen. Stellen wir uns die Frage, und das ist in der Mitte, wie kann ich in einem Rechner ein Bild repräsentieren? Ganz allgemein. Da fällt Ihnen bestimmt als erstes sofort ein, ich nehme eine elektronische Kamera, mache Klick, habe Ihr Foto, stecke das in den Rechner rein. Hinter dem Fileformat steht wahrscheinlich JPEG oder irgendwas. Das ist eine Repräsentation eines Bildes in einem Computer. Und das genau nennen wir digitales Bild. Und was das dann ganz genau ist, lernen wir nächstes Mal. aber das ist nichts anderes als eine Bildebene, zerlegt in Pixel, in Picture Elements, das kommt alles nochmal wieder, diese Begriffe, und dann in irgendeiner Form dieses Array serialisiert und in einen File geschrieben, ist ein JPEG-Format. Ja, ein bisschen mehr gehört da schon noch zu. Aber das ist das digitale Bild. Und wenn das ist die Abtastebene, da ist einfach jedes Pixel abgetastet. Jedes kleine Element, jedes Picture-Element ist abgetastet, so sagen wir. Zwar gemessen ist es violett, ist es weiß, ist es dunkel und so weiter. Die Farbe gemessen. Das macht die Kamera. Das und gar nichts mehr. Und so kommen wir direkt durch dieses Abtasten. Sie hören jetzt auch Begriffe, die Sie in der Form wahrscheinlich nicht kennen, zumindest nicht für diesen Anwendungsfall. Das macht das digitale Bild aus. Und tasten wir auch noch zeitlich ab, das heißt mehrfach in Zeiten hintereinander, dann ist es das Schöne, da kommen wir zu einem digitalen Video oder zu einem Movie. Ganz einfach. Das sind Repräsentationen von Bildern auf der Abtastebene. Was ist sonst noch möglich? Naja, ich kann irgendeine Datenstruktur, könnte mir ja ein Bild beschreiben. Es muss ja nicht so aussehen wie dieses Array hier. Es könnte Text sein, habe ich eben schon drüber philosophiert, in ASCII-Kodierung, in UTF-8, was weiß ich auch immer. Es könnten aber auch Tabellen sein, wie in Excel. Sie wollen aber nicht die Datenstruktur lesen, sondern Sie wollen bitte eine Tabelle so dargestellt bekommen, wie es üblich ist, eine Tabelle zu betrachten. Mit Spalten, Linien dazwischen und so weiter. Es könnten auch Noten sein. Noten muss ja nicht auf einem Notenblatt geschrieben sein. Ja? Das ist ja nur eine Notation für einen Menschen. Die können ja auch abstrakt dargestellt sein. Es kann ja jeder Notenwert kann ja in irgendeiner Form kodiert sein. Das wissen Sie ja längst. Aber mit dieser Kodierung, was weiß ich, EFG107 oder 101, könnten Sie ja nichts anfangen. Das heißt, Sie müssen es in eine Form bringen, die dem Menschen zugänglich ist oder die er gewöhnt ist oder die er gelernt hat. Aber Sie können nicht irgendeinen Code ihm vorwerfen und sagen, jetzt lies doch mal die Partitur. Könnte niemand. So. Alles das geht, bis hin zum Verhalten. Da werden wir Beispiele noch sehen an dem Model Victoria. Bis hin zum Verhalten. Das heißt, wie bewegt sich jemand? Wie spricht er? Und so weiter. Das wäre die symbolische Ebene. Dazwischen gibt es aber etwas, was wir als Grafikebene betrachten und bezeichnen. Oder Merkmalsebene. Da beschreiben wir ein Bild mit einfachen geometrischen Primitiven. Und das einfachste geometrische Primitiv, ist ein Dreieck. Und wenn wir jetzt viele Dreiecke nehmen und die Dreiecke genügend klein machen, dann können wir damit auch beliebige Formen und Oberflächen und Objekte eben beschreiben. Und das ist die Merkmalsebene. Und zwar können wir dann sagen, dieses Dreieck sei doch bitte rot, dieser Eckpunkt sei auch rot, der auch, und der sei blau und dazwischen sagen wir dann, interpolier das irgendwie. Und wir können auch sagen, dieses Dreieck hat jetzt keine ganz glatte Ebene, Oberfläche, sondern hat irgendwie eine Orangenhaut. Auch das können wir sagen. Und darüber Damit beschäftigen wir uns dann im Wesentlichen. Und all dieses kann statisch sein, kann aber auch dynamisch, das heißt zeitvariant sein, das heißt sich in der Zeit verändern. Ich sauge mich prima ein. Oh. Naja. Das ist dann da. Da kommen wir vom Digital-Video. Darüber liegt die Animation. Da beschreiben wir dann, wie meinetwegen Arme sich bewegen. Das Schöne ist, so, oder wie sich ein Skelett bewegt. Und das hat irre viel mit Robotik zu tun. Denn so wie wir die Roboter steuern, so können wir auch Skelette steuern. Nur mit dem einen Unterschied, dass so ein Roboter vielleicht 6 Freiheitsgrade hat, so ein realer Industrieroboter, so ein Mensch aber real um die 500. Also was sie alles bewegen können, ist irre. Ja, alle Finger. Und wir kommen aber meistens mit ungefähr 40 Freiheitsgraden bei Skeletten aus. Das sage ich Ihnen, um zu zeigen, wohin führt Computergrafik alles? Wohin kann es führen, wenn Sie sich dafür interessieren? Aber als erstes müssen wir mal die Basis legen. Und das hier ist eigentlich das Wichtige, denn zwischen diesen Schritten, da gibt es Transformationen, die wir mit dem Rechner ausführen. Und von irgendeiner symbolischen Beschreibung zu einer Grafik und Merkmals, zu einer Sammlung, zu einem Ensemble von Grafik- und Merkmalsprimitiven zu kommen, diesen Vorgang nennen wir Visualisieren. Und jetzt von der Grafikebene zum Bild zu kommen, diesen Vorgang nennen wir Rendering. Will der alte Kerl jetzt modern sein und sich schmeißt hier mit englischen Begriffen um sich, könnte er da nicht einen deutschen Begriff geben? Könnte ich, aber dann würde sie niemand mehr verstehen. Weil alle Leute sagen Rendering dazu. Und das ist nun mal ein englischer Begriff, der ist aber in der deutschen Fachsprache absolut fest. Und das ist die Umsetzung von einer Geometrie- und Merkmalsbeschreibung oder Grafik- und Merkmalsbeschreibung hin zu einem digitalisierten Bild. Und das ist nicht grundlos rot geschrieben hier, sondern hat genau den Grund, dass wir uns damit ganz, ganz intensiv beschäftigen wollen hier in dieser Veranstaltung. Wie mache ich das? Wie komme ich von so einer Grafik- und Merkmalsbeschreibung zum digitalen Bild? Gut, und dann muss ich es noch anzeigen. Das ist im Wesentlichen Hardware. Behandeln wir hier nicht. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich diese Veranstaltung grafische Systeme machen kann. Aber, wie gesagt, auf der anderen Seite gibt es auch, und Sie sehen sehr schön, das ist eine Pipeline. Und das ist eigentlich das, was wir Graphics Pipeline nennen. Und im Rendering sind nochmal viele, viele Stufen. Das nennen wir Grafik-Pipeline. Das kann man so wirklich pipelineartig verarbeiten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Pipeline, nur die geht genau andersrum. Die kommt vom analogen Bild zum digitalen Bild über die Merkmalsextraktion zur Bildanalyse, zum Bildverstehen. Also letztlich zu der Aussage, auf diesem Foto ist ein roter Golf. Oder auf diesem Foto ist Anne Hundeacker. Ja, das ist das Bildverstehen, was die Bildverarbeiter machen wollen. Während wir unser Augenmerk auf was anderes legen, nämlich auf die Bilderzeugung und vor allen Dingen auch auf die Grafikbearbeitung. Das heißt, hier in der Mitte. Wir wollen natürlich durch geeignete Transformationen ein Bild in ein anderes Bild überführen. Entweder da, wenn ich vor einem Modellierer sitze und mir ein Bild aufbaue, ja, dass ich sage, okay, dann aus diesem Kasten, dann mach mal die Ecken ein bisschen rund oder was weiß ich. Oder eben auch, wenn ich zum Beispiel eine Animation erzeugen will, dann will ich ja Einzelbilder erzeugen. Also so. Also will ich aus einem Bild eine Folge von Bildern erzeugen. Das nennen wir Grafikbearbeitung. Und so geht die Terminologie dann auch weiter. Das nennen wir Bildbearbeitung hier unten, wenn ich ein digitales Bild in ein anderes Bild transformiere. Und bei uns ist der Schwerpunkt die Bildsynthese in dieser Veranstaltung. Und wir kümmern uns insbesondere ums Rendering, in Randbereichen eben auch um die Grafikbearbeitung, nein, Grafikbearbeitung schon auch sehr intensiv, in Randbereichen auch um die Bildbearbeitung und das Compositing, das heißt das Zusammensetzen von Bildern. Unser Schwerpunkt hier in dieser Veranstaltung ist Bildsynthese. Das war jetzt schon eine ganze Menge Theorie, ich weiß, aber was heißt Theorie? Also das war mit Begriffen um sich geworfen. Jetzt, was können wir denn damit erreichen? Ja, das zum Beispiel. Also um es Ihnen ehrlich zu sagen, Fotorealismus, das heißt den Realismus, den ich auf einem Foto oder auf einem Video erzeugen kann, ist keine extreme Herausforderung mehr. Das haben wir sehr, sehr gut im Griff. Sie werden gleich Beispiele dazu sehen. Meistens geht das mit den sogenannten klassischen Beleuchtungsrechnungen, aber wir haben sehr, sehr viel mehr. Da wird es meistens physikalisch, also BRDFs, jetzt nicht lernen. Bidirectional Reflection Distribution Functions. Bidirektionale Reflexionsverteilungsfunktionen. Hey, da wird es physikalisch. Wir sehen schon, da müssen wir aufpassen. Die verbessern, wenn man so etwas macht, oder BTFs, SSDFs und so weiter, werden Sie in Randbereiche kennenlernen, aber nur in Randbereichen. Aber die sind nur dafür da, wirklich echte Problemfälle zu lösen. Und echte Problemfälle sind zum Beispiel menschliche Haut. Warum? Schauen Sie sich um, schauen Sie sich Ihre Kommilitoninnen, Kommilitonen an. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Der eine hat ein bisschen, also erstmal ist die Haut sehr komplex aufgebaut. Unten drunter haben wir ein Netz von Blutversorgung. Die machen den einen ein bisschen röter als den anderen. Hier in den Nasenwölbungen ein bisschen röter. Dann diese blöde Haut sind Schuppen, sind uns übergeblieben von, also nicht. Also sind aber schuppig oben, hat oben eine Hornhaut. Wir sind eigentlich noch ja, aufrecht laufende Echsen. Dann haben wir da Fett drüber, was den einen glänzend erscheinen lässt, die andere eher matt, vielleicht auch gepudert. Alles das. Und das stellen Sie mal richtig natürlich dar. Was ist da die Schwierigkeit? Die Schwierigkeit ist, dass Sie, nicht nur Sie, Sie auch, Sie alle, haben gelernt, andere Menschen so genau zu betrachten und sofort zu sehen, hey, was ist mit ihr los? Was ist mit ihr los? Emotionen erkennen, Reaktionen erkennen und sie sind ein perfektes Instrument, um Haut zu beobachten und auch Form. Ja? Warum ist das so? Das hat sich halt evolutionär entwickelt. Ich kann immer nur sagen, das ist deshalb so, weil irgendein Vorfahre von Ihnen ja nicht, aber von möglichen Menschen, der das nicht konnte, nämlich erkennen, dass der andere sauer wird, der hatte keine Chance mehr, sich zu vermehren. So einfach war das in der Evolution. So, und darum können Sie das alle so gut. Sie glauben gar nicht, wie gut Sie sind. Sie sehen sofort, natürlich oder nicht natürlich. Ja, sofort. Das ist bei diesem blöden Kaktus schwieriger. Bei einem Menschen sehen Sie es sofort. Und deshalb ist das so schwierig. Und dann Haare, Haare zum Beispiel auch. Was sind Haare? Vergleichen Sie Ihre Haare mal mit Ihre Haare mit Ihrer. Ja, ist ja alles Haare. Warum sieht das so anders aus? Ja, die Farbe, aber nicht nur, auch nicht die Länge, auch nicht. Da kommt dann so ein Problem. Modellieren Sie mal, jetzt beschreiben Sie mal geometrisch Ihre Frisur. Jetzt gehen Sie mal zurück in Ihre Geometriekenntnisse und beschreiben Sie eine Frisur. Okay? Ja, Sie können es natürlich machen, dass Sie jedes Haar beschreiben. Okay, wenn Sie das von Hand machen, sind Sie. Ja, reicht Ihr Lebensalter, Ihr voraussichtlich erreichbares Lebensalter nicht aus, allein eine Frisur zu modellieren. Also da brauchen wir etwas, da brauchen wir wirklich etwas. Aber schauen wir uns mal erst so ein paar Standardsachen an. So Sachen, die wir jetzt auch hier nicht mehr machen in der Veranstaltung, aber die eben üblich sind. Und hier, ich glaube, können Sie es sehr schön sehen. Das ist modelliert und zwar hat ein Computer errechnet das Modell, das, was wir für die Haare auch brauchen. Und das ist sind exakt dieselben Daten, nur eben unterschiedlich gerendert. Einmal als Wolke und dann zweimal als Gebirge. Rein künstlich, das ist kein Foto dran. Hier, ich meine, da kann man jetzt mal gucken. Schauen Sie sich mal an, ich mache es auch vielleicht, wenn ich es schaffe, richtig dunkel. Welches Bild von denen ist künstlich und welches ist fotografiert? Bitte? Beide sind künstlich, ja klar. Ich meine, die sind viel zu clever. Ich kann sie gar nicht mehr hinters Licht bringen. Ja, die sind beide künstlich. Wollen wir mal schauen, was man da in dem Bereich so erreichen kann. Das sind das hier oben links. Da sehen Sie, wenn Sie jetzt jede Pusteblume modellieren wollen, ja, Ihr Leben reicht nicht dazu aus. Das ist ein Bild von Oliver Dawson. Das ist wirklich, die Geometrie ist vom Rechner aus modelliert. Das macht der Rechner. Der erzeugt diese Modelle, die wir dann rendern und die dann so aussehen. Und hier gibt es noch viele mehr. Sie sehen auch, was man machen muss, wenn man realistische Bilder erzeugen will. Ja? So Unsauberkeiten wie Dunst und Nebel. So, wenn das so glasklar aussieht, sehen Sie sofort, okay, das ist computergeneriert. Aber ich glaube hier, verdammt nochmal, also sehr, sehr ähnliche Sachen können Sie auch mit der Kamera schießen. Dazu sagen, auf einen Blick, das ist generiert, geht nicht mehr. Okay, das hat sich entwickelt, auch Interieur. Also das war zum Beispiel, das ist aus Snowman. Ja, natürlich, wenn Sie wissen, Sie unterstellen mir ja, dass immer alles generiert ist, das ist klar. Ja. Aber wenn Sie sich das Bild anschauen, hier 2006, diese Autobahn, diese deutsche Autobahn, ey, es ist verdammt gut. Also echter Fotorealismus ist keine absolute Leistung mehr. Es sei denn, Haut, Haare, so etwas. Ja? Aber das, ein rein computergeneriertes Bild. Und so sah es 10 Jahre vorher aus. Da war das noch gut erkennbar. Also das sieht wirklich noch künstlich aus, oder? Ja. Und dann entwickelte sich das so. 98 dann die Kathedrale oder auch andere Bilder. Ich habe da eine ganze Menge von, also kann ich ganz viele zeigen. Das wirklich Schwierige sind Menschen. Das wirklich Schwierige sind Menschen. Und das 1997 war eigentlich, ich meine, das ist noch gar nicht lange her. Da haben Sie alle schon gelebt. Das war der State of the Art damals. Und das sah künstlich aus. Da konnte man nur Comics mit erzeugen. Okay, aber das ging weiter. Sehen Sie, 2003 war es schon, also nicht schlecht. Aber auch nicht wirklich natürlich. Schauen Sie sich Ihren Rock an. Das irgendwie, das könnte ein Lederrock sein, aber ist kein Lederrock. Und das sehen Sie sofort. Und auch am Gesicht, in der Mimik, Sie sehen es sofort. Dann wollen wir weiterschauen. So, irgendwann kommt man dann auch so weit. dass man sich traut, nicht so ganz hübsche Menschen, was immer das Schönheitsideal ist, also das möchte ich jetzt mal nicht beschreiben, aber dass man sich traut, auch sowas darzustellen. Und Sie sollen sich eigentlich nur merken, dass das das Bild Victoria 3 ist. Das ist ein Grafikmodell, das man auch kaufen kann oder konnte, weiß ich nicht. Und das ist, merken Sie sich mal, Victoria 3. Auch schwierig ist es, Gesichter zu modellieren. Und das kommt genau daher, dass Sie alle so darauf getrimmt sind, andere Gesichter zu beobachten. Ich ja jetzt auch. Ich beobachte, passen die alle auf, schlafen die weg oder was passiert hier? Ja? Und das kann ich. Und in den 70er Jahren sah das so aus. Ich meine, das war vollkommen künstlich. Heute wissen Sie, dass das in der Kriminalistik heute absolut genutzt wird und dass man relativ wenige Parameter, die stehen hier, was weiß ich, Gender, Age, ja, alles, was da steht, Asymmetrie und so weiter, da stellt man an so ein paar Rädle und verändert das Gesicht. Das macht heute kaum noch ein Zeichner, sondern vor Computerprogrammen. Man muss natürlich wissen dann, was man verändert. Ja? Aber Augenabstand, alle diese Charakteristika stellt man einfach da ein. Und dazu gibt es auch Programme, zum Beispiel FaceGen, um Gesichter zu erzeugen. Und das ist ja Stand, ich habe keine neuen Bilder rausgesucht, aber es wird Sie sowieso überzeugen, das ist Stand 2007, 2008. Ja, sagen Sie, okay, man sieht aber, dass es künstlich ist, oder? Ja, sagen Sie. Aber ich finde es schon mal verdammt gut. Das ist der State of the Art. Und jetzt der Hinweis. Das mittlere Bild, das ist auch Victoria 3. Nur die Parameter ein klein wenig anders eingestellt. Da sehen Sie es nochmal. Ein klein wenig anders. Und das ist Computergrafik. Das ist dann am Ende auch schwer. Und da wollen wir uns hinbewegen. Wir trauen uns auch inzwischen Close-ups zu machen. Also wirklich mal in die Augen reinzuschauen. Das sind alles rein computergenerierte Bilder. Also nicht Fotos oder irgend so etwas. Ja. Rein ein Modell, wo man was verändern kann. Wir trauen uns auch, Close-ups zu machen. Und dann muss man aber auf die Details gucken. Da muss man dann wirklich in der Iris die kleinen Veränderungen einmodellieren. Das darf nicht gleichmäßig sein. Und gleichmäßig würden wir sofort als unnatürlich erkennen, wenn wir da so ein paar schwarze Striche reinmachen. Also es muss irgendwie natürlich sein. Auch das ist ein rein computergeneriertes Bild. Jetzt sage einer, jetzt, irgendwo verarscht er uns. Also ich weiß das, aber glauben Sie es mir. Und dazu gehört dann auch etwas, was ich Ihnen mal verrate. Wenn es Ihr Gegenüber, also wenn ich das wäre, der Sie täuschen will mit einem solchen Bild, dann würde ich es richtig machen. Aber die meisten wissen das nicht. Überlegen Sie sich mal, was sehen Sie hier in dem Weißen, in dem Lichtreflex im Auge? Genau, Sie sehen fast immer, also wenn zumindest die Perspektive stimmt, den Fotografen da. Schauen Sie sich zu Hause mal Ihre Bilder an. Sie können auf diese Art und Weise rausfinden, wer fotografiert hat, manchmal zumindest. Das ist dann Know-how. Was ich Ihnen jetzt mal so erzählt habe, ich werde Sie aber nicht zu Bildfälschern, zu professionellen Bildfälschern ausbilden, aber zumindest in einem Teilbereich, auch Bildforensik, das ist also festzustellen, ist ein Bild gefälscht oder ist es real, Also irgendein Video von seinerzeit Osama Bin Laden. Ja, da hat das FBI dann schon ein, zwei Tage gebraucht, um zu sagen, ja, das ist real. Und warum brauchen die so lang? Ich meine, die haben doch alle Möglichkeiten. Ja, aber das Problem ist wirklich schwierig. Sehr, sehr viel Know-how. Und da muss man nicht nur wissen, dass sich in dem Weißen des Auges das Gegenüber spiegelt und dass das auch modelliert sein muss. Weil sonst sagen sie irgendwann, hey, ich weiß nicht warum, aber es sieht künstlich aus. Das können sie alle. Und Hautunreinheiten, die man mit viel Puder und so weiter wegmachen kann und will, ja, müssen sie aber modellieren, sonst ist es nicht natürlich. Noch eins, ein Academy Award, der wird ja nicht nur für die schauspielerischen Leistungen vergeben, der Oscar, sondern der wird auch für technische Leistungen vergeben. Und ein Kollege hat einen Oscar dafür bekommen, weil er sehr natürliches Hautrauschen, das heißt Hautunreinheiten, erzeugt hat, einen Algorithmus dafür. Ja. Es steckt schon eine Menge drin in diesem Kram und wir müssen es lernen. Ich sagte auch, gerade in den symbolischen Modellen steckt auch Verhalten. Jetzt wieder aus der Victoria 3. Ja, wenn ich Victoria 2 anschaue, Victoria 2 ist hier rechts zum Beispiel, und sie knickten den Arm zu stark, da kam es hier zu Knitterbildung. Ja, das ist nicht so ganz natürlich. Wie kann man das vermeiden? In der Victoria 3 ist das weg. Das sieht sehr, 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 sehr gut aus. Das heißt, da quetscht sich dann Fleisch gegen Fleisch, wenn Sie die Arme so stark anspannen. Und das muss modelliert werden. Da sind dann irgendwie Federn drin oder was weiß ich, also im Modell. Gleiche beim Bein. Aber eben auch, natürlich müssen sich, wenn Frauen die Arme heben, heben sich nun mal auch die Brüste. Das ist so. Und das muss im Modell modelliert sein, sonst würde sie wie eine starre Puppe durch die Gegend laufen. Das ist in diesem Modell drin und das ist parametrisierbar. Wenn Sie jetzt noch Probleme mit Ihrem Aussehen haben, stellen Sie die Parameter einfach richtig ein, dann passt das alles. Aber noch eins. So variabel jetzt die Victoria 3 auch ist, wollten Sie da aber Ihr Konterfei raus generieren durch das Einstellen von ein paar hundert Parametern. Sie würden wahnsinnig. Wird wahrscheinlich nicht klappen. Also es ist wirklich schwierig, so etwas zu machen. Und wir wollen uns schrittweise darin annähern. Aber was Sie heute mitnehmen sollten, ist mit ein bisschen anderen Worten, trau keinem Bild, das du nicht selbst gefälscht hast. Ja. Es ist absolut merkwürdig, warum in Gerichten immer noch das Bild als viel bedeutenderen Beweis gezählt wird, als zum Beispiel eine Tonaufzeichnung. Da sagt die Tonaufzeichnung, sagt der Richter sofort, oh, dort kann man ja alles manipulieren. Und bei Bildern, wenn er sieht, glaubt das. Blöd. Es entwickelt sich auch, weil man weiß, dass es natürlich geht. Ja? Also, trauen Sie keinem Bild, das Sie nicht selbst gefälscht haben, darum lernen Sie das Fälschen. So ein paar Worte jetzt zu den anderen Gebieten, zu Multimedia. Auch darüber kann man sprechen. Grundoperationen sind immer die aus der Computergrafik. Aber was macht eigentlich Multimedia spannend? Was macht Multimedia spannend? Ist es Bild und Ton? Hahaha, das hatten wir seit 1920 mit dem Tonfilm. Ist es Bild und Ton und Text? Ja, Bilduntertitel haben wir auch seit 1920 gemacht. Was ist es? Was macht das spannend, Multimedia? Ja, nicht mehr so ein ganz so ein Inbegriff, aber... Naja, Das ist eben das Entscheidende. Es ist mehr als Text und Bild und Ton. Grafik gehört auf jeden Fall dazu. Und Interaktion. Dass man mit diesen Modellen, weil es eben nicht nur Video, abgefilmte Videos sind, dass man damit interagieren kann. Das heißt, dass ich damit eine Interaktion, eine Kommunikation ausführen kann. Und bis heute gilt diese Definition von Ivan Sutherland. Den Namen können Sie sich ruhig merken, weil der kommt noch einige Male. Und er sagte 1965 schon, und das war ganz, ganz am Anfang, also vor etwa 50 Jahren. The screen, der Computerbildschirm, is a window through which one sees a virtual world. The challenge is to make that world look real, act real, sound real und feel real. Bei dem letzten haben wir bis heute mehr oder weniger versagt. Es gibt dazu Ansätze. Aber das andere haben wir fast alles erreicht. Look real, habe ich Ihnen eben gezeigt. Act real, kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Sound real, auch Töne können wir beliebig erzeugen mit diesem virtuellen Menschen vom MIT. Da spricht die junge Frau mit einmal Japanisch. Nie im Leben hatte sie vorher ein Wort Japanisch gesprochen. Man hatte ja nur die Laute aufgezeichnet. Also die Phoneme von ihr. Und dann auf japanische Art zusammengesetzt. Geht. Okay. Noch ein paar Beispiele, also Sachen, die wir gemacht haben. Das ist schon ein bisschen 2000 bis 2002. Aber natürlich hat das viele, viele Anwendungen in der Industrie. Das ist hier ein Simulator für so einen Kunststoffreaktor da. Auch sowas haben wir gemacht, Sichtsimulationen, Trainingssimulatoren. Das ist alles nachgebildet, das ist alles rein computergrafisch. Wir haben viele Visualisierungen in der Biologie auch gemacht. Da sieht man dann auch sehr, sehr schön die Abstraktion. Was ist das überhaupt? Ist irgendein Bioinformatiker hierbei? Oh ja, was ist denn das? Aber das muss man doch sehen. Das Molekül, das erkennt man doch sofort. Ein Antikörper. Und Sie sehen auch die unterschiedlichen Darstellungsweisen, die man hat in unterschiedlichen Abstraktionsstufen. Gut. So sieht es als Molekülmodell aus, so als Stäbchenmodell. Dann oft nur diese Y-Darstellungsart dieser Antikörper oder eben oben ein bisschen ausgefeilter. Das Gelbe sind Schwefelbrücken, die das Ding da irgendwie zusammenhalten. Und dann gibt es ja noch diese rosa Wurmfortsätze. Was sind das? Müssten die Bioinformatiker aber auch langsam essen. Na, weiß ich nicht. Bioinformatiker. Was sind das? Daran erkennt Ihr Immunsystem, ob das ein körpereigener Antikörper ist. Es sind Zuckerreste, die es erlauben zu erkennen, fremd auffressen, eigen besser dalassen. Okay. Gut, gibt es vieles, das werde ich Ihnen dann noch zeigen. Auch solche Sachen, das sind alles eigene Arbeiten, die wir hier gemacht haben im Laufe der Zeit. Hier wirklich mal zu erklären, da hat übrigens der damalige Bundespräsident gesagt, er hat sich das 2 Minuten angeschaut, ja, und dann hat er gesagt, jetzt hätte er verstanden, wie so ein LCD-Display funktioniert. Ne? Vollkommener Blödsinn, kann er gar nicht. Aber ja, es sieht halt hübsch aus. Aber auch Pigmente haben wir visualisiert. Übrigens, da habe ich erlebt, dass die Autodesigner heute bei der Auswahl der Lacke und Pigmente sehr genau darauf achten, wie das Auto bei Nacht unter Straßenlaternen aussieht. Weil das ist für viele Kaufentscheidungen mindestens genauso wichtig wie die Ansicht bei Tage. Ist so. Ja gut, und das kann man alles simulieren und tun und machen, wie das genau aussieht und so weiter. HCI haben Sie gesehen, gibt es auch eine eigene Veranstaltung zu. Das sah vor 50 Jahren eben anders aus. Also schauen Sie sich mal, das ist Engelbarts Maus. Also Engelbart ist der Erfinder der Maus, überhaupt auch dieser Interaktionstechniken, Douglas Engelbart. Und so handwerklich, er hat sich selber sein Mäuschen als Holzkasten gebaut. Aber das waren die Anfänge. Oben Ivan Sutherland vor seinem Sketchpad, also ein Riesencomputer, ein Oszilloskop, der hat vor dem Oszilloskop gesessen und hat Computergrafik erzeugt. Irgendwie uralt. Visualisierung wollte ich Ihnen auch noch etwas zu sagen, jetzt ohne diese ganzen Definitionen. Es ist sehr, sehr alt, dass das wichtig ist. Schon René Descartes wusste das. Es ist entscheidend wichtig, dass man Graphen und Visualisierungen erzeugen kann. Er drückte sehr, sehr deutlich aus, die Benutzung von Diagrammen haben einen entscheidenden Anteil an der wissenschaftlichen Forschung. Also, diesen Visualisierungsschritt zu machen, ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob Sie was gelernt haben. Nicht in dieser Veranstaltung, das geht ja nicht. Das war ja bisher nur Show. Aber wichtig ist, der Computer spielt heute zwei Rollen. Nämlich, einmal ist da ein elektronisches Mikroskop oder ein elektronisches Teleskop. Spielt also dieselbe, erweitert unsere Möglichkeiten, Sachen zu sehen, die wir sonst nicht sehen können. Ja? Und damit sind es essentielle Elemente in der modernen Naturwissenschaft. Aber was dazu kommt, ist, Sie haben diese abstrakten Sichten gesehen. Sie wollen ja nicht immer mit, was weiß ich, 12.000 Molekülen so ein Molekülbild sehen, sehen Sie ja nichts dran. Davon zu abstrahieren, was wir gelernt haben sollten inzwischen, und dann mentale Bilder zu haben, die ähnlich sind, aber nicht gleich. Einfach dieses Y, vielleicht mit den Schwefelbrücken, wenn man die braucht, noch dazwischen. Das ist das, dieses mentale Bild. Und es geht vielen von Ihnen wahrscheinlich auch so, dass Sie mit mentalen Bildern sehr, sehr gut leben. Also ich bin auch so jemand, ich vergesse leichter, schneller einen Namen, aber einen Weg, den ich mal gegangen bin oder gefahren bin, den finde ich immer wieder. Ich muss nur wieder an derselben Stelle aufsetzen. Ich kann auch nicht sagen, wie. Ich weiß aber, dass ich mich jetzt rechts halten muss. Aber wenn Sie mir jetzt Ihren Namen sagen würden, müssten Sie nicht, hätte ich den morgen garantiert vergessen. Nicht, weil ich das vergessen will, sondern weil es so ist. Ich habe auch ein prima mentales Bildgedächtnis, haben viele von Ihnen, das funktioniert. Und das ist eben auch die Macht, dieses Gedächtnis zusammenzubringen mit externen Reizen, mit generierten Bildern und die dann zu vergleichen. Das ist das, was funktioniert in der modernen Wissenschaft. Also Computergrafik ist ein modernes Mikroskop, ist ein modernes Teleskop und Computergrafik gibt dieselben Möglichkeiten, die damals in der Renaissance, als diese Geräte erfunden wurden, den Forschern gebracht haben. Nämlich zu sehen, dass es im All Bewegungen auch gibt, die nicht um die Erde stattfinden. Das ist für uns ja alles selbstverständlich, es war damals aber nicht klar. Konnte man nur mit dem Teleskop machen. Genauso ohne Mikroskop hätte man gefährliche Erreger gar nicht erkennen können. Und genau dieselbe Rolle spielt heute die moderne Computergrafik. So, aber jetzt mal gucken, ob Sie was können. Was ist das? Ja, mit knapp 60 ist mir das jetzt ein bisschen risikoreich, hier wieder die Wette auszusprechen. Früher habe ich immer gesagt, wer mir das sagt, dann spendiere ich meine ein Bier oder eine Flasche Sekt oder was. Aber ist nie einer drauf gekommen. Also gut, habe ich es mal visualisiert. Jetzt müssen Sie es doch sehen. Nee, Sie sehen es nicht, weil es eben schlecht visualisiert ist. Das ist irgend so eine Excel-Grafik. Können Sie gar nichts sehen. Also wenn Sie jetzt ganz clever sind, könnten Sie so auf bestimmte Werte achten. Also da steht minus 3,1415 Euro. Und das könnte Pi sein, ja. Aber das... Okay. Das ist Pi. Eine andere Visualisierung. Ich habe ja, hab Excel gequält. Und Excel hat das brav gemacht. Ja, aber so recht sieht man da auch nicht. Ne? Naja, ich verrate mein Geheimnis. Es ist nichts anderes als diese zweidimensionale Sinkfunktion. Also Sinus x durch x. Mal Sinus y durch y. Und wenn Sie diese Funktion f von xy auftragen, grafisch, dann kommen Sie genau darauf. Und was Sie als erstes gesehen haben, war nichts anderes als eine Wertetabelle. Was sollten Sie daraus lernen? Hey, die Naturwissenschaftler stehen oft vor dem Problem, dass sie nur so eine Tabelle haben. Also genau das, sowas aus ihren Versuchen und müssen jetzt erraten, was das ist. Und dazu brauchen sie moderne Werkzeuge, Hilfestellungen, um letztlich dann zu sagen, okay, überhaupt kein Problem, das ist eine zweidimensionale Funktion und die sieht so aus. Ja, das ist jetzt ganz trivial, das ist natürlich synthetisch, aber das gibt es eben auch, das haben wir hier mit Biologen gemacht, das gibt es auch für, das ist so ein Ultraschallmikroskopbild von einer Zelle, von einer lebenden Zelle. Das kann man dann auch bei Simulationen anwenden, das sieht dann relativ einfach noch so aus und so weiter und so weiter. Also viele Anwendungsbereiche, gerade in der modernen Wissenschaft für die Computergrafik. Und auch das haben wir gemacht, ist schon ziemlich alt, aber ist immer noch aktuell. Hier jetzt wirklich künstliche Objekte, hier zum Beispiel die Kugel, in ein reales Bild einzubauen. Das ist alles andere als trivial, denn mal liegt diese Kugel vorne, mal liegt sie hinten. Sie brauchen also Tiefeninformationen. Und erst jetzt im Mai wird da wieder eine Disputation zu einer Dissertation entstehen. Und natürlich auch hier bei uns, wir beschäftigen uns mit Animation, ich mache das jetzt heute mal nicht so lang, aber Animation heißt etwas zeitlich verändern. Von Animation spricht man übrigens auch von dem erzeugten Bild, also das ist eine Animation, sagt man, also das Produkt. Aber Animation bezeichnet also die Gesamtheit der Methoden, um synthetische Bewegtbilder zu erzeugen und kommt einfach vom griechischen Animos, Lufthauch oder Atem, das heißt sich bewegen, so etwas in der Art. Zeitvariante Computergrafik, nichts mehr. Müsste ich jetzt nachsuchen, tut mir leid, eigentlich zeige ich immer diese Animation, haben wir aber im Laufe des Semesters bestimmt nochmal Zeit zu. Das ist die berühmteste Pixar-Animation, Luxo Junior, also die kleine Lampe, Luxo Junior. Und man sieht, ist jetzt schon eine Weile alt, also ist etwa so Halbzeit der Entwicklung der Computergrafik. Viele andere Sachen, Toy Stories, die kennen Sie vielleicht auch alle. Ja, das war ja jetzt schön und erholsam und da hat der Kromka ein bisschen was erzählt über die Computergrafik. Jetzt die Schreckensnachricht. Computergrafik und das Erzeugen solcher Bilder hat sehr, sehr viel mit anderen Gebieten zu tun, nämlich zum Beispiel mit der Hardware. Also ich meine, für uns ist das selbstverständlich, dass wir so einen Bildschirm haben, dass wir da alles darstellen können. In Windows ist es aber eigentlich nicht. War am Anfang der Computergrafik auch gar nicht. Heute beschäftigen sich wenige Computergrafiker noch mit Darstellungen, aber es gibt immer wieder, was weiß ich, neue Darstellungssysteme. Es hat sehr viel zu tun mit Psychophysik. Vor allen Dingen des visuellen Systems. Denn für wen erzeugen wir Bilder? Für Menschen, wie Sie und ich. Und wenn wir nicht verstanden haben, wie der Mensch wirklich sieht, können wir keine optimalen Bilder erzeugen. Wir wissen schließlich nicht, wo wir cheaten können, dürfen, weil es eh keiner sieht, und wo wir es nicht können. Sie wollen ja nicht heruntersimulieren die Haut bis zur einzelnen Zelle, möglicherweise sogar noch das Innere der Zelle, sondern Sie wollen eine geeignete, ja, phänomenologische Beschreibung, aber bitte so, dass niemand sieht, dass es nur ein Modell ist. So. Und leider müssen Sie verstanden haben, wie wir Menschen sehen. Und zwar eben auch, wie wir Formen wahrnehmen, wie wir Farben wahrnehmen, wie wir Bewegungen wahrnehmen. Alles das ist unterschiedlich. Es gibt eine Menge geometrischer Probleme. Obwohl wir uns immer versuchen, so einfach zu machen, mit Ebenen, Dreiecken zu operieren. Was ist übrigens das Reizvolle an einem Dreieck verglichen mit einem Viereck? Ja. Immer flach ist, Sie meinen wahrscheinlich das Richtige, immer eben. Also bei einem Dreieck, drei Punkte spannen eine Ebene an und wir nehmen an, dass es eben ist. Okay? Müssen Sie dann, haben Sie aber dann irgendwann gelernt. Ein Dreieck spannt, drei Punkte spannen eine Ebene auf und wir können annehmen, dass das Dreieck dazwischen eben ist. Wir haben dann leider auch ein bisschen was mit Physik zu tun. Wir müssen nämlich die Interaktion von Licht, denn so sehen Sie, nicht nur Sie, ich auch, wir alle, sehen dadurch, dass Lichtreize in unser Auge eindringen. Und diese Interaktion von dem Licht, die von da kommt, hier auftritt und ins Auge zurückfällt, das ist Sehen. So sehe ich den Tisch. Und wenn Sie gar nicht verstanden haben, wieso der Tisch anders aussieht als der Tisch, was ja offensichtlich ist, ja, dann können Sie es halt auch nicht, kein Modell dafür bilden. Also müssen Sie das schon ein bisschen gelernt haben. Insbesondere auch das Verhalten von nicht starren Körpern. Also warum wackelt ein Wackelpudding? Oder denken Sie an das Heben der Arme bei der Victoria. Ja, das, irgendwo müssen Sie da ein bisschen was von der Problematik mitbekommen haben. Es gibt eine Menge algorithmischer Probleme und Optimierungen. So, das machen wir nicht alles. Also so Schnittka-like, wir machen irgendwas. Gerade in der Bildverarbeitung viel mit Systemtheorie. Systemtheorie ist wichtig, gerade die Theorie der linearen Systeme, weil sie noch mathematisch ganz gut handhabbar ist. Und last not least, dann Design- und Gestaltungsfragen, warum sieht ein Bild gut aus, warum nicht? Und auch Software-Ergonomie, Software-Engineering, wie können wir diesen ganzen Kram, den wir da erzeugen, auch wieder benutzen, ist wichtig. Ich weiß, ich strapaziere Sie jetzt heute sehr zeitlich, weil ich einfach weg muss. Verspreche Ihnen aber ab nächstes Mal dann auch immer eine Pause zu machen. Kurze, damit Sie mal durchatmen können. So. Und damit gibt es auch einige Relationen zu anderen Fach- und Wissensgebieten. Und das können wir nicht alles erledigen, aber muss man zumindest fühlen, dass es da Probleme gibt. Jetzt gibt es natürlich einige Meilensteine in der Computergrafik. Und dazu gibt es einen extra Foliensatz, den finden Sie in der Moodle-Plattform, sage ich Ihnen gleich. Und den sollten Sie sich ruhig mal durchschauen. Müssen Sie nicht, ist kein Prüfungsstoff, aber das sind eben doch bestimmte Modelle mal gesehen zu haben, ist einfach, und zu wissen, woher kommen die, ist einfach wichtig. Gut, da über solche Simulationen hatten wir schon gesprochen. Ja, das ist State of the Art. Diese Realtime-Geschichten sind immer noch ein bisschen langsamer als offline generierte Bilder, aber wir sind mit den GPUs jetzt nah daran. Ja, und das, man kann natürlich auch Spaß damit machen. Das ist kein Gendefekt für die Bioinformatiker jetzt, sondern das ist reine Computergrafik. Ist auch ein bisschen spät. Noch eine Sache, das ist jetzt nicht wichtig für Sie, aber es gibt natürlich auch noch Probleme. Probleme, die nicht gelöst ist, ich hatte sowas schon angedeutet, das sind gerade dieses Appearance Modeling. Das heißt, wir wollen ja gar nicht modellieren, bitte, wie ein Haar, eine Frisur genau physikalisch aufgebaut ist. Wir wollen nur, dass es so aussieht und sich bewegt wie ein Haar. So. Und das ist teilweise nicht gelöst, hängt auch stark zusammen mit dem Perception Modeling. Wir wollen nämlich gar nicht, dass es physikalisch korrekt ist. Wir wollen nur, dass Sie und alle anderen es nicht von etwas Korrektem unterscheiden können. Und wie erreichen wir da ein Optimum an Aufwand und dergleichen? Manche Sachen müssen wir physikalisch basiert machen. Da müssen wir wirklich reingehen in die Physik. Sie werden das hier in der Optik dann auch teilweise so sagen. Haut und Haare sind immer ein Problem. Also werden es auch noch bleiben. Weil diese blöden Schuppen auf ihren Haaren, also ein Haar ist nicht glatt, kein Haar ist richtig glatt, sondern ist immer so schuppig aufgebaut. Und was die erzeugen, ist Subsurface Scattering. Das heißt, das Licht dringt ein in ein Haar, wird dann unten mehrfach reflektiert und kommt irgendwo wieder raus. Und das ist der Reiz des Haares. Das macht es unter Umständen glänzend, das macht es irgendwie attraktiv. Aber eben auch schwierig. Für uns zumindest. Okay, gut. So. Vielleicht will er Pause machen hier. Geht nicht weiter. Gut, aber jetzt kommen wir zu dem Praktischen. Und das erste Praktische soll sein: Was möchte ich mit dieser Veranstaltung Ihnen beibiegen? Was sollen Sie lernen? Das Wichtigste steht fast immer oben, ist aber aus meiner Sicht Anwendungskompetenz. Das heißt, Sie sollen im Sommer in der Lage sein, für konkrete Problemstellungen in der Computergrafik systematisch brauchbare Lösungen zu entwickeln und diese auch zu validieren. Also zu sagen, weil wir immer Kompromisse schließen müssen, wie gut ist das eigentlich? Ich möchte nicht hören, man sieht doch, dass es keinen Unterschied gibt. Nein, ich möchte, dass Sie irgendwie angeben, zwischen dem Bild gibt es den und den Unterschied. Ja, dass Sie aber brauchbare Lösungen entwickeln können. Ich möchte, dass Sie auch theoretische Kompetenz entwickeln, nämlich damit Ihr Wissen über den aktuellen Zeitpunkt hinausragt und Sie auch, wenn es Sie interessiert, sich weiter selbst weiterentwickeln können. Das heißt, Sie müssen die grundlegenden Konzepte verstanden haben, weil sonst verstehen Sie nicht, über was in der Literatur gesprochen wird. Ich möchte auch Gestaltungskompetenz, das ist hier ein Informatikkurs, und wenn Informatiker gestalten, dann heißt das ein bisschen programmieren. Ein bisschen, nicht viel. Ich möchte aber diese Gestaltungskompetenz bei Ihnen entwickeln. Und last but least, was mir eigentlich fast das Wichtigste ist, ist die autodidaktische Kompetenz. Das heißt, dass Sie lernen, Ihre eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten einzuschätzen und sagen, okay, wo fehlt's, dass ich da irgendwie den nächsten Schritt machen kann. So, das ist hier langatmig aufgeschrieben, das war die Essenz. So, und wie machen wir das? Den ersten Tag haben Sie fast schon überlegt, Prolog und Einführung. Dann geht es so weiter. Mit Schrecken habe ich irgendwann vor 14 Tagen oder so festgestellt, hey, der 1.5., Tag der Arbeit, darf man nicht arbeiten, fällt die Vorlesung aus und damit ist es alles schwierig. Habe ich nämlich einen Vorlesungstermin weniger. Das zweite ist, am 12.06. bin ich nicht da die Woche. Da übernimmt ein Mitarbeiter die Vorlesung, Dr. Daniel Schiffner, und der macht Classic Shading. So dass wir am Anfang so verfahren können, wie wir immer verfahren haben. Und dann komme ich irgendwie in Not, das mit den ganzen Terminen da sortiert zu kriegen. Aber Visibilität und elementares Rastering und Anti-Aliasing wird nach unten wandern. Und Farbe, müssen wir mal gucken, was wir da machen. Aber eins sage ich Ihnen zu, das habe ich übrigens meinen Mitarbeitern als Neujahrsgeschenk gesagt. Ich habe einfach versprochen, es wäre gelogen, wenn ich jetzt zusagen würde, dass ich immer pünktlich da bin. Was ich aber garantieren kann, ist, dass ich pünktlich aufhöre. Und das wird auch diesmal so sein. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden, was ich weglasse. Ich habe schon mal die grafischen Systeme weggelassen, aber ist auch nicht so ganz schön. Stören Sie sich mal nicht, dass da unten noch kein Datum steht. Für die erste Hälfte der Vorlesung sind die Daten da und den Rest überlege ich mir noch genau, wie ich das zusammenpacke. Weil eigentlich ist es ein Gesamtpaket, also wenn ich meine Ziele erreichen will, müssen Sie alles verstanden haben. Ja. Und da sagen Sie dann auch, das ist viel zu viel und naja, wir gucken mal. Also das ist das Programm und das ist jetzt wichtig für Sie. Heute findet eine rudimentäre Übung statt. Klar könnten wir es so machen, dass wir Sie alle jetzt in einen Übungsraum sperren und sagen, das ist die Übung. Das wollen wir aber nicht, weil so sind Sie zu viele. Das könnte ja nur vorgerechnet werden, man könnte mal fast gar nicht über Lösungsalternativen diskutiert werden. Alles das ginge in dieser Größenordnung ja nicht. Also, bitte kommen, zwei Mitarbeiter machen die Übung, das ist der Norbert Schiffner und der Thorsten Gattinger und es findet ausnahmsweise hier um 14 bis 15 Uhr statt. Und es geht um nicht viel, aber der Norbert wird Ihnen erzählen, wie ist die Organisation der Übung, wie ist der Ablauf. Er wird für Fragen für Sie bereitstehen und ab nächste Woche läuft dann die Übung voraussichtlich in zwei Gruppen. Weil wir möchten wirklich, dass Sie sich damit beschäftigen, und zwar intensiv beschäftigen. Und dazu möchten wir auch unseren Teil beitragen. Sie sollen nämlich die Unterstützung bei der Beschäftigung haben und nicht an Blödsinnigkeiten scheitern. So, aber das alles wird Ihnen der Norbert Schiffner heute erzählen. Und dann gibt es noch etwas. Wenn ich das Ihnen jetzt erzählt habe, sagen Sie am Ende, ja, der Krömker ist eine faule Sau. Nur, das ist er nicht, aber es wird das Übungsblatt 0 geben und in diesem Übungsblatt 0 sollen Sie alle 4 bis höchstens 6 Mikrofragen zur Vorlesung erzeugen. Die Leute, die in HCI waren, die wissen es schon, wie das geht. Ja? Das heißt, ein paar Fragen erzeugen, die Sie elektronisch uns in die Lernplattform hochteilen. Wir teilen uns nächstes Mal auf, wenn ich alle Ihre Namen habe, in die Gruppen. Also wer macht die Vorlesung 2, wer macht die 3, 4 und so weiter und so weiter. Ja? Und dann erzeugen Sie, und ich sage diesmal nur 6 Fragen. Aber mit einem Unterschied zu HCI. HCI haben Sie alle nur Faktenfragen erzeugt. Also Krömke hat erzählt, die Eier sind rot, grün, blau. Dann stellen Sie die Frage, welche Farben haben die Eier? Sehr gut. Viel weniger. 3 Faktenfragen dürfen sein. Aber wir werden das auch diskutieren. Ich möchte, dass Sie Mikrotransfers machen. Also etwas, was ich nicht direkt gesagt habe, ich weiß, dass das schwer ist für Sie, tut mir leid, da quäle ich Sie jetzt. Was ich nicht direkt gesagt habe, ja, was man aber geschickt in Multiple-Choice-Form fragen kann. Oder ähnliche, es gibt eine Menge Fragetypen. Das System, in der Sie das entwickelt werden, ist die Lernbar. Das kriegen Sie in der ersten Übung dann vorgestellt, haben nicht nur alle HCI-Leute begriffen, ich hatte von denen rund 50, 60 nur, nein, es waren gar nicht, es waren 47, hatte ich nur einen, der mir einen Aerodump geschickt hat. Naja gut, wenn man Na, ich will jetzt nicht zynisch über ihn sein. Vielleicht ist er ja drin, ich weiß es nicht. Aber wenn man dann ein System, das .NET braucht, auf dem Linux-System erst zum Laufen bringen will und so weiter, da kann es schon sein, dass da einige Leute irgendwann dran scheitern. Ja, gut. Aber alle anderen haben es geschafft. Technisch ist das kein Problem. Sie lernen dazu noch ein gutes, frei verfügbares E-Learning-Werkzeug kennen. Und gemeinsam, wenn ich mir jetzt das anschaue, das sind ungefähr 60 Leute, wenn wir uns diese Vorlesungen, diese 13 da aufteilen, haben wir 5x6, 30 Fragen. Ich schaue sie durch, und zwar während des Semesters diesmal, und schaue sie direkt durch, suche die 8 bis 10 besten Fragen zur Vorlesung raus und stelle sie Ihnen wieder zur Verfügung. Und das wird Ihnen helfen, wenn Sie das dann 14 Tage, 3 Wochen nach der Vorlesung nochmal gerade anklicken, Viertelstunde Arbeit. Hey, habe ich es wirklich verstanden oder fehlt mir noch was? Was Sie dann machen, ist natürlich Ihre Entscheidung. Das kann ich auch nicht erzwingen, will ich auch nicht erzwingen. Aber erzwingen will ich, wer die Übungspunkt oder die Übungsvornote haben will, muss dieses Blatt gemacht haben. Und die Übungsvornote ist, wie bei mir häufig, etwas Wertvolles für Sie. Weil Sie können mit dieser Vornote zu mir kommen und sagen, okay, offiziell habe ich zwar heute gesagt, dass es mein Prüfungstag ist, ich möchte aber diese Vornote übernehmen. Und dann sage ich, okay, und unterhalte mich 5 Minuten mit Ihnen über was anderes. Und dann protokolliere ich diese Note. Okay? Wenn Sie sich nicht schaffen aus irgendwelchen Gründen, ich zwinge Sie auch nicht, die Übung zu machen, das ist nicht der einzige Weg, können Sie jederzeit auch eine mündliche Prüfung machen, die dann aber anständig 1/2 Stunde schon dauert. Okay? Das heißt, es ist Ihre Wahl. Ich habe dem Norbert extra gesagt, du musst es den Leuten nicht ganz, ganz einfach machen. Aber er ist auch noch nicht so weit vom Studium weg. Ich übrigens auch nicht. Es wird schon gehen. Gut, also dieses Übungsblatt erscheint noch diese Woche. Können Sie draufschauen, da ist eine Beschreibung drin. Nächste Woche kriegen Sie eine Einführung in das Tool. Nächste Woche teilen wir die Vorlesungen auf und dann ist das gut für Sie. Übrigens genau diesen Teil nicht sofort veröffentlichen, den schneide ich dann noch raus. Ja, mache ich schon. Also dieser Prüfungsteil jetzt. Sie haben sich vielleicht überlegt, warum erzählt er das so öffentlich in der Welt herum? Darf er doch gar nicht. Ja, doch, ich darf das. Weil nur um Ihnen auch mögliche Klagen entgegenzusprechen. Ne? Als Professor hat man sehr wenige Pflichten. Also Lehrverpflichtungen im ganzen halbes Jahr, was weiß ich, theoretisch 8 Stunden pro Woche. Das ist ja, hat ja nichts zu tun mit einer 40-Stunden-Woche. Aber eine Pflicht haben wir, die Prüfungsverpflichtung. Ich muss sie prüfen. Ich kann nicht sagen, ich prüfe sie nicht. Nur wenn ich persönliche Gründe hätte, die dagegen sprechen würden. Und zwar muss das jeder Professor machen. Okay, Prüfungsverpflichtung habe ich und die komme ich auch nach und da komme ich auch gerne nach. So, jetzt, wie lernt man das? Und das ist einfach die Erkenntnis, ich könnte Ihnen, egal wie viele solcher Vorlesungen halten, Sie können sich die 10-mal anschauen, wie ein Tatort, hat überhaupt keinen Sinn. Weil ich weiß nicht, wer letztes Sonntag den Tatort gesehen hat, aber die Frage, wer war der Mörder, kriege ich in der Regel keine Antwort. Wissen Sie auch gar nicht mehr, ist auch vollkommen unwichtig. Sie haben null gelernt. Na, hoffentlich war der Wein gut, der dabei getrunken wurde. Und zumindest für die Männer, die Frau nett, die neben Ihnen saß. Ist ja auch alles in Ordnung. So geht Lernen nicht, tut mir leid. Lernen muss auch nicht wehtun, Lernen soll spannend sein, aber ich brauche, wir wollen Ihr Engagement, Ihr Bemühen und dann klappt das auch. Und das ist die Rolle vor allen Dingen der Übung. I do and I understand. Und Sie müssen es machen. Machen Sie es nicht, lernen Sie es sehr, sehr oberflächlich. In 2 Jahren wüssten Sie nicht einmal mehr, was mit dem Begriff Rendering anzufangen. Wenn Sie durch die Übung gegangen sind, vergessen Sie das Ihr Leben lang nicht. Das garantiere ich Ihnen. Okay? Und das möchte ich. Das sind Bücher, die muss ich jetzt auch nicht, die möchte ich nicht sagen. Der Daniel wird, Norbert Schiffner habe ich gesagt, das war ein früherer Kollege von mir. Gott, Daniel heißt der heißt Daniel. Verraten Sie ihm das nicht, dass ich Norbert zu ihm gesagt habe. Gott, oh Gott, oh Gott, Daniel heißt er natürlich. Es wird der Daniel Schiffner, sehen Sie, das ist das Problem. Ja? Ich weiß genau, wie er aussieht, aber bei seinem Namen vergaloppiere ich mich. Also so, hier unten, oder diese drei, das sind zwei Ausgaben. Die neuere Ausgabe ist besser, weil ein bisschen moderner und auch erweitert, von Realtime-Rendering. Aber wenn ich Ihnen ein gutes Buch zur Computergrafik empfehlen darf, dann sind es die Fundamentals. Das heißt, das Buch von Peter Shirley. Und gut, gibt es auch ein paar Exemplare hier in der Bibliothek. Einziges Nachteil, es ist in Englisch, die anderen auch. So. Folien finden Sie im Moodle-Kurs. Hier müssen Sie auch nicht abschreiben, der Daniel, der gibt Ihnen das schon noch. Da müssen Sie sich übrigens anmelden als Teilnehmer einer Übung. Okay? Die E-Lectures, es wird alles aufgezeichnet, steht zur Verfügung. Können Sie dann das auch nochmal nachschauen und vielleicht das eine oder andere mal nachschauen, was ich dann dazu gesagt habe. In Deutsch gibt es kein gutes Lehrbuch. Es gibt leider ein bisschen veraltete Lehrbücher, aber es ist immer noch 90% richtig und brauchbar ist das von Encarnasao, Strasser, Klein. Encarnasao und Strasser sind beide emeritiert inzwischen. Encarnasao war mein Doktorvater, aber Reinhard Klein lehrt in Bonn. Grafische Datenverarbeitung, ich weiß nicht, es sind 2 Bände, gibt es auch einige hier. Wenn Sie sich sicherer fühlen, so etwas auch in Deutsch zu lesen, könnten Sie das benutzen. Also alle Grundlagen sind da genauso richtig wie in jedem modernen Buch auch. Zur Visualisierung würde ich noch auf jeden Fall auch ein deutsches Buch von Wolfgang Müller und Heidi Schumann empfehlen. Das heißt Visualisierung. Aber das müssen Sie für diese Veranstaltung nicht. Hier noch ein Hinweis. Es gibt recht nette Applets, die sehen so aus. Da können Sie da unter von der University of Brown gesammelt. Ganz nett, können Sie ein paar Sachen machen. Ich werde auch noch mal darauf hinweisen, wenn sich das wirklich lohnt. Wenn Sie jetzt irgendwelche Fragen haben, Sie können jederzeit bei meiner Sekretärin, der Frau Geuner, anrufen und sagen, ich würde gerne mal einen Termin mit dem Krömker machen. Dann gibt sie ihm einen Termin. Sie sind nicht an meine Sprechstunde gebunden. Sie anrufen vorher und können immer einen Termin bekommen. Hier steht zwar Sprechstunde dran, aber ist nicht wichtig. Gut, ich sitze drüben im 6. Stock in der Robert-Meyer-Straße 10. Jetzt noch die Bedeutung, aber das mache ich nicht sehr lang. Hier, das ist die Bedeutung, dieser Link zwischen diesen beiden Fächern. Und eigentlich ist das auch gut, dass der Herr Meester das sehr, sehr theoretisch macht. Ich weiß nicht, wie seine Vertretung das macht. Rudolf Meester ist ja dieses Jahr im Forschungsfreisemester und er hat eine Vertretung, das ist der Herr Gabe. Ich weiß nicht, wie mathematisch er das machen wird. Theoretisch hätte ich nicht sagen sollen, wie mathematisch er das machen soll, wird. Ja? Vielleicht schauen Sie mal rein. Es sind, ups, da steht noch was Falsches. Hier, was ist falsch daran? 3 Vorlesungsstunden und Credit Points sind wie viele? 8, es lohnt sich, hier zu sammeln. Okay, das war das alte noch. Wir haben 3 Vorlesungsstunden und 2 Übungsstunden. Und wie gesagt, der Daniel erklärt Ihnen das. Hier sehen Sie die verschiedenen Veranstaltungen. Ich habe schon was dazu gesagt. Ein bisschen selten stattgefunden haben die rot markierten, aber wir haben 2 Stellen ausgeschrieben für Postdocs. Daniel ist inzwischen da. Die werden einen Teil der Lehre übernehmen. Der Grund ist der, ich mache zu viel im Programmieren 1 und ich kann nicht nur Lehre machen, also so ein bisschen Forschung. Nicht nur, weil ich will, das gehört auch zu meiner Aufgabe. Und dann gibt es noch so einen Quatsch wie Senat und so. Irgendeiner muss die Informatik ja auch beim Präsidium vertreten. Leider ist das so. Gut. Es gibt auch Veranstaltungen in diesem Semester. Warum will der denn dann nicht? Blöding, also ehrlich. So? Ja, will doch. Also, ich möchte hinweisen auf Advanced Rendering. Wenn Sie also das, was wir dann in der letzten Stunde machen, also Raytracing und Radiosity, wenn Sie da besonders dran interessiert sind, das sind dann auch solche Rendering-Verfahren, die zu dieser Realitätsnähe führen. Ja. Dann können Sie sich sehr gerne dem Hans Josef anvertrauen, das ist ein Lehrbeauftragter, der macht diese Veranstaltung Advanced Rendering. Ansonsten im Wintersemester dann auch wieder das Visual Computing Praktikum. Sagen viele Leute, hey, das ist viel zu schwer, ist viel zu viel Aufwand. Ja, ist so. Nein, das ist jetzt nicht. Also mein Ziel ist, und daran messe ich alles, ich möchte, dass Sie etwas lernen. Ja? Und zwar so lernen, dass Sie es dann auch anwenden können. Und leider braucht das ein bisschen Zeit und Engagement von Ihrer Seite. So ist es. Gut, wenn Sie jetzt wirklich nachschauen können, was würde ich empfehlen? Hier sind so ein paar Möglichkeiten, wie viele CPs Sie in dem Bereich Visual Computing unterbringen wollen. Dann lohnt es sich, ein paar Sachen passen gut zusammen, würde ich dann zum Beispiel empfehlen, das zu machen. Und damit bin ich auch am Ende. Puh. Alt. Wenn Sie sagen, das war jetzt ein langer Durchgang, dann haben Sie recht. In Zukunft machen wir es mit einer kleinen Pause. Einmal durchatmen. Das ist für die Raucher, die verstehen das, was ich meine. Und dann wird es ein bisschen leichter verdaulich. Wie gesagt, alle 4 Wochen bin ich aber mittwochs im Senat. Und dann wird es wieder so eine zusammenhängende Veranstaltung geben. Aber ganz ehrlich, so viel Zeit muss natürlich immer sein. Haben Sie noch Fragen? Ja? Ich würde sagen ST, weil Sie müssen um 15 Uhr wieder raus sein. Da ist Georg Schnittker hier drin. Ja, es wird voraussichtlich, also so haben wir es besser gemacht. Also wenn Sie jetzt den Daniel, der heißt Daniel, merken, der heißt nicht Norbert, nochmal. Und wehe, Sie verraten mich. Wenn Sie ihm nicht zu viel sind, also wenn er 2 Gruppen machen will, 2 Gruppen sind geplant, die werden jeweils dann auch mittwochs direkt danach stattfinden. Eine von 14 bis 15 Uhr und eine von 15 bis 16 Uhr. Okay, das sind die regulären Übungszeiten. So, jedes Mal SD, jedes Mal eine ganze Stunde und er wird es überleben. Er hat ja auch noch den Thorsten Gattinger dann dabei. Das ist aber wichtig, damit Sie Feedback auf, Sie müssen Aufgaben abgeben, Sie müssen Programme abgeben, er korrigiert die. Ich glaube, es ist wichtig, diesen Feedback zu kriegen. Und es ist nicht so, wir schließen niemanden aus formalen Gründen aus. Also angenommen, eine Kommilitonin und eine Kommilitonin, ein Kommilitone ist krank heute, dann würde ich ja nie auf die Idee kommen zu sagen, nee, der darf jetzt nicht mitspielen in meinem Sandkasten. Natürlich darf der. Ja, aber es wird schwerer für Sie. Das ist es eben. Genauso, wenn Sie jetzt heute nicht eingeteilt werden, können Sie ihm auch eine E-Mail schicken. Ja, und er wird Sie irgendwo einteilen, wo noch Platz ist. Aber ja, müssen Sie sich jetzt überlegen. Ich weiß, dass das schwierig ist mit diesen Kollisionen. Ist leider so. Ich habe Sie platt geredet. Ne? War nicht meine Absicht. Ich wünsche Ihnen einen wirklich schönen Tag. Eigentlich habe ich mich nur auf den Senat vorbereitet, weil ich da ein paar lockere Sprüche machen möchte. Noch. Tschüss.